Ja, lieber Herr, du bist wahrlich der Erste und der Letzte, der den Tod überwunden hat. Denn wir waren alle als die Fülle der Gottheit und als geistliche Keime in dir. Und wir durften alle dieses Überwinden, dieses Sterben, dieses in das Todesreich kommen und auch wieder das Auferstehen miterleben als geistliche Keime. Und von dort hast du dann uns hineingezeugt in unseren biologischen Leib und hast ein neues Leben durch die Wiedergeburt geschaffen, durch die Innewohnung des Geistes, durch dein Wort, das zeugen kann. Deswegen danken wir dir, dass dadurch etwas völlig Neues in uns geworden ist und hat sich verbunden mit etwas, was in uns war. Und dadurch ist es eine neue Natur. Nun haben wir eine äußere und eine innere. Und nun schenke, dass wir uns immer mehr dahin bringen lassen, dass die äußere abnehmen darf und muss und die innere wächst. Und dann sind wir ein Gefäß, in das du dich und deine Gottesenergien hineingießen kannst und uns eines Tages an dich ziehen, auf dass wir mit dir als unserem Herrn und Haupte zusammen diese Ziele deines und unseres gemeinsamen Vaters im ganzen Universum ausrichten kannst. Darauf warten wir und dazu lassen wir uns zurichten und freuen uns, je älter wir sind, dass wir desto näher diesem Augenblick sind, wo wir in deine Nähe genommen sind und die Zubereitung erfahren, die jeder von uns noch notdürftig braucht. Und so segne jetzt auch diese Worte und Dienst, den Dienst unseres Bruders, bevollmächtige ihn und gib uns ein offenes Herz und offene Ohren. Habe Dank, dass wir dich durch deinen Heiligen Geist unter uns wissen. Amen. Ich muss noch geschwind rausgehen. Ja, ja.
Ich grüße auch zu Beginn dieser Versammlung alle recht herzlich und wir dürfen die Gnade unseres Herrn erwarten, damit rechnen, dass er sich durch sein Wort, durch seinen Geist verherrlicht. Ja, liebe Geschwister, es ist ein gewaltiges Thema, gerade auch angesichts der gegenwärtigen Situation, in der wir uns befinden. Dass wir wissen, wir haben jemanden, der hat schon vor Grundlegung der Welt die Entwicklung in diesem Kosmos, ja im ganzen Universum einkalkuliert. Er hat die Kosten überschlagen und er war bereit, das Lamm vor Grundlegung der Welt geschlachtet, am Kreuz auf Golgatha den Triumph des Kreuzes zu realisieren. Darüber werde ich heute Abend dann noch sprechen. Aber es ist auch wichtig, dass wir etwas zu dem Geschehen sagen, das möchte ich zu Beginn doch auch tun, denn in einer solchen prophetischen Woche geht es darum, dass wir auch die Gegenwart analysieren, um eine klare Perspektive zu bekommen. Denn das prophetische Wort, so sagt es ja Petrus, ist wie eine Lampe, ein Licht in einer dunklen Zeit. Und da müssen wir auch die dunkle Zeit sehen, erkennen und uns von dieser Zeit nicht faszinieren lassen, von den grausamen Geschehnissen, sondern dass wir dann den Blick aufwärts richten, dorthin, wo bereits unser Politema nach Philipper Kapitel 3, das heißt unser Bürgertum ist. Da sind wir schon hingesetzt. Wir haben etwas von Bruder Henninger gestern Abend gehört. Ja, und es ist wichtig, dass wir das immer wieder sehen. Wir sind bereits mitgekreuzigt, mitgestorben, mitbegraben, mit auferweckt und nach Epheser 2, Vers 6 dorthin versetzt. Und unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und das würde ich nochmal differenzieren. Das ist nicht da, wo der Thron, der Gerichtsthron Gottes ist, den der Johannes in der Offenbarung sieht, sondern wir sind da, wo die engste Familie zu Hause ist. Nicht ein Herrscher hat eine Wohnung daheim und hat einen Thron, der ist woanders. Und wir sind da schon zu Hause. Und mit Herrschen und Regieren heißt heute, dass wir unsere Position einnehmen. Aber zu dieser gegenwärtigen Situation, seit dem 11. September, und das bekunden Journalisten, Politiker, nicht immer Theologen, dass sich die Welt verändert hat. Sie ist nicht mehr so, wie sie war. Dem stimmt ja jeder zu. Aber wenn es um die Analyse der Ursachen geht, dann wird meistens nur punktuell etwas gesagt oder wird es so, wie es der Präsident Bush als Politiker scheint tun muss, differenziert in einer nicht biblischen Weise. Hier Amerika und alle Völker, die Guten und auf der anderen Seite nur die Bösen. So einfach dürfen wir es uns ja nicht machen, oder? Sind Sie auch der Meinung, dass wir auf der guten Seite völkisch-national sind, auch wir Deutschen, und die Taliban sind die Bösen? Ist schon aus politisch-taktischen Gründen ja nicht zu erklären. Die Amerikaner haben ja die Taliban aufgebaut. Ebenso wie schon mal den Irak. Immer wenn es in ihrem Interesse lag. Und da stecken auch ganz handfeste wirtschaftliche Interessen dahinter. Aber was mich in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, das will ich nur kurz präzise sagen, bewegt. Wir müssen also dieses Gesamtgeschehen, das ist ein komplexer Bereich, ja, so analysieren, dass wir nicht nur eine Seite hervorheben. Da sagt eine Frau, jetzt müssen wir beten und Gottes Plan ändern. Das geht auch nicht. Ne? Wir dürfen beten, aber in der gottgemäßen Weise. Was zeigt denn die Situation, liebe Geschwister, dass wir in dem bösen Äon leben? Und wer ist der Fürst und Gott dieser Welt? Satan. Und der Herr Jesus sagt, und jetzt hören Sie mal genau hin, im Blick auf die Geschehnisse, er ist ein Lügner und ein Mörder von Anfang an. Der steckt letztlich hinter all diesen Ereignissen, wenn Gott auch, das haben wir auch gehört, der ist, der im Regimente sitzt. Aber er führt die Gerichte nicht selbst aus. Und manches haben sich den Menschen wiederum auch zuzuschreiben, wenn sie auf der Ungehorsamslinie leben. Selbst die Weltpresse berichtet, das habe ich jetzt in der Zeit gelesen, von apokalyptischen Reitern. Auch im Blick auf einen, denn die Gefahr besteht ja, dass biologisch-chemische Waffen eingesetzt werden. Und einer der Reiter verbreitet die Pest. Offenbarung Kapitel 6. Mit Tod zur Folge. Und Amerika ist ja in der Welt führend. Die Gegnerschaft sagt, Amerika ist der Satan oder das Haupt der Schlange. So einfach können wir es uns auch wiederum nicht machen. Ist klar, wenn die Konfrontationen da sind, dann werden ja auch gewaltige Begriffe benutzt, um den anderen zu diffamieren. Die Bibel unterscheidet ganz anders. Drei Gruppen, die Nationen oder Heiden, sind die ungläubigen Völker. Es gibt heute keine Bekehrung ganzer Völker. Das ist auch Illusion. Das zweite, die Herauswahl aus allen Nationen, Völkern, Sprachen, Geschlechtern, auch aus Israel, das ist die Ekklesia nach Epheser Kapitel 1. Die Auswahl erwählt vor Grundlegung der Welt. Und dann gibt es noch das Erstlingsvolk, das ist Israel. Das aber auf der Schiene der Zurechtbringung und auch leider noch der Gerichte läuft, bis sie ihn sehen, in den sie gestochen haben. Und darum geht's eben auch jetzt. Und ich sehe eine der Hauptursachen im Nahen Osten. Die Konfrontation dort bliebe, auch wenn Amerika nicht Israel unterstützt. Denn nach Sacharja 12 ist Jerusalem wie ein Taumelbecher. Merken wir etwas davon, wie die Völker da taumeln, ringsum vor allen Dingen die Nationen nach Sacharja 12? Und ein Laststein. Es geht also sehr stark um Jerusalem. Und hier beginnen die geistlichen Auseinandersetzungen. Man fragt ja in der Politik, in dem Bereich der Gesellschaftswissenschaften, ist es ein Kampf der Kulturen? Letztlich geht es um die Auseinandersetzung Gott, Satan, Christus und der Antichrist. Und liebe Geschwister, was sagt denn der Johannes? Wer Jesus als ins Fleisch gekommen leugnet, ist ein Antichrist. Und ich kann nicht verstehen, nicht, dass heute eine Allianz aller Religionen, wie es Professor Kühn in Tübingen fordert, in die Gänge geleitet wird, damit ein gemeinsames Weltethos entsteht. Und Abraham sei angeblich, ja, sicher, irgendwie ist das der Fall, der für die drei großen monotheistischen Religionen stehende Urvater. Aber hat uns denn Abraham erlöst? Nein, er ist ein Vorbild des Glaubens, Christus. Und wenn Sie den Koran lesen, ich habe ihn studiert in der letzten Zeit, dann ist eindeutig Jesus bei den Moslems nur der Sohn der Maria. Mehr nicht, Prophet, ja. Aber diejenigen, die an den glauben, der einen Sohn hat, die sind verflucht. Auch da könnte ich Ihnen viele Beweise bringen. Und da wird der Dschihad eindeutig gefordert. Jeder Moslem soll ein Fundamentalist sein und ein Dschihadist, also einer, der den Heiligen Krieg führt. Und dann kann man nicht, wie in New York geschehen, anlässlich der Trauerfeier die Vertreter aller großen Religionen zu einem gemeinsamen Gebet bitten. Das ist nach der biblischen Botschaft nicht drin. Liebe Geschwister, wir müssen die Menschen lieben, aber die Geister prüfen. Das ist heute so wichtig in unserer Zeit. Ich will dazu mal aus Topic zitieren. Diese Entwicklung hat ja eine Globalisierung, die schon bereits eingeleitet wurde, ja, bis hin zur Vollendung im Visier. Da heißt es, in der Politik wird ein absolutes Weltreich einmal kommen. Und es ist ja schon erstaunlich, dass sowohl Russland als auch China irgendwie in diese weltweite Allianz mit einbezogen sind. Wer hätte das erwartet? Es muss ja so kommen. Der letzte Weltenherrscher wird über alle Reiche die Herrschaft ausüben. Und dazu gehört auch, wie es Professor Küng sagt, ja, eine Einheit der Religionen. Es gibt ohne gemeinsames Ethos, nicht Glaube an Jesus Christus, ja, gibt es keinen Weltfrieden. Ich bin auch der Meinung, es kommt eine Zeit, wo sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann kommt das Verderben. Und da müssen wir auch warnen. Es nützt doch nichts, wenn wir jetzt nun alles im Sinne einer gemeinsamen Politik, Religion und Wirtschaft falsch vereinigen. Die Ekklesia ist eine herausgerufene aus diesem bösen Weltzeitalter. Und dann heißt es, in der Religion verwirklichen sie endlich die Einheit der Menschen und auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet richten sie ein totales Regime ein. Und das wird weltweit als System mit Babylon bezeichnet. Und als Stadt, als Wirtschaftszentrum wird auch Babylon genannt. Und wer wird nicht daran erinnert, an das, was in Offenbarung 20 steht, ja, innerhalb einer Stunde geht Babylon zugrunde und die Kaufleute, also alle Wirtschaftsleute, die Bankiers sind verzweifelt, weil ihr Zentrum zerstört ist. Die beiden über 400 Meter hohen Türme des World Trade Centers, also des Weltwirtschaftszentrums, sind innerhalb einer Stunde zusammengebrochen. Ist nur ein Vorgeschmack für das, was noch sein wird. Und selbst in der weltlichen Presse wurde der Begriff Babylon im Blick auf New York erwähnt. Ist schon eigenartig. Ich bin nicht der Meinung, dass das Babylon als Stadt der Endzeit sein wird, aber das System steckt eindeutig hinter diesen großen kapitalistischen Nationen. Und es ist ja auch nicht verwunderlich, denn gerade in New York gab es die erste Abtreibungsklinik in der Welt. Und was auch von den USA an Schmutz und Schundliteratur, an Filmen, an Medienproduktionen herausgeht, das ist schaurig. Ich habe jetzt gelesen in einem Sonderartikel, dass da ein Autor eines neuen Buches, er hat bereits zwei vorher verfasst gehabt, berichtet, das ist so schaurig pervers, man kann es nicht sagen. Die Betreffende, die mir da eine Kopie geschickt hat, die konnte nachts nicht schlafen. So schlimme Dinge werden da in diesem Buch dargestellt. Ich will es nur andeuten, ein Arzt, der einen Patienten behandelt, ja, der operiert ihn und nimmt das Gehirn heraus und verspeist das nachher. Ne? Können Sie sowas noch verstehen? Und dann das Schlimmste, dann wird Jesus Christus erwähnt, zu dem er sich hinbekannt hat. Aber der wie eine Art Talisman nur wirkt. Und liebe Geschwister, da müssen wir aufpassen. Es gibt heute einen anderen Jesus und einen anderen Geist. Man bezieht sich auf die Bibel, aber es ist nicht mehr der Jesus, der für uns starb und der uns erlöst hat, von dem wir hier reden werden. Und das möchte ich eben tun. Liebe Geschwister, dass wir da Acht geben. Also diese Tendenz wird zunehmen und Kriege und Kriegsgeschrei, sagt der Jesus, wird nicht abnehmen, sondern es wird leider noch zu einem dritten großen Weltkrieg irgendwann kommen. Darum aber wollen wir, wenn wir das sehen, nicht unsere Köpfe hängen lassen, sage ich immer wieder, sondern unsere Häupter erheben. Und damit möchte ich nach dieser Kurzinformation zu diesem Thema übergehen. Ich werde heute Abend das ein oder andere auch noch einbeziehen. Wichtig ist angesichts der Tatsache, dass wir uns stärken in der Macht und Kraft seiner Stärke, Epheser 6, Vers 10. Die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen, damit wir bestehen können, wider die Listen des Teufels. Denn dieser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, wie auch immer in der unsichtbaren Welt die Konstellationen sind. Darum dürfen wir gewiss sein, auch, liebe Geschwister, in dieser Zeit. Nun zu diesem Thema, Christus der Todesüberwinder. Da wollen wir uns noch einmal mit dem großen Gegenspieler Gottes befassen, Satan, und dem größten Engelfürsten, das ist der Tod selber. Er ist also eine Macht als Person. Zunächst aber erkennen wir ja alle, dass das Ende unseres biologischen Lebens Tod ist. Es hat einen Henoch gegeben, der nicht leiblich sterben musste. Der siebte nach Adam, ein Vorbild für die Entrückung der Gemeinde. Und wer noch? Der große Prophet Elia, ja. Das waren schon Angelder im Blick auf die Erlösung der Gemeinde. Aber wir erleben das ja immer wieder, wenn liebe Angehörige dieses Leben verlassen. Sie waren sicher auch schon bei vielen Beerdigungen dabei. Und es hat mal jemand gesagt, da wird so viel gelogen wie sonst kaum, nicht? Alle, die irgendwie mal getauft waren, sind dann schon im Himmel. Nein, dass Gott sicher mit allen zu seinem Ziel kommt, das ist biblisch verbürgt. Bis Gott sein wird, alles in allem und in allen. Aber wir müssen die heilsgeschichtliche Entwicklung sehen. Wir dürfen wissen, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und was das bedeutet, ist vielschichtig. Der leibliche Tod ist seit dem Sündenfall da. Er ist zu allen Menschen durchgedrungen. Gesetz der Sünde und des Todes stehen nach Römer Kapitel 8 in einem ursächlichen Zusammenhang. Der Tod ist die Bezahlung für die Sünde. Darum muss man an das Wurzelproblem heran, wenn man die Frage des Todes einmal diskutiert. Nicht, der Mensch ist ja immer noch so illusionär, dass er meint, schließlich auch mal den Tod überwinden zu können. Die Genforscher möchten gern, dass der Mensch hunderte, wenn nicht sogar tausend Jahre alt wird. Das hat neulich mal jemand prognostiziert. Und dann fragt aber jemand zurück, und wer soll die Renten bezahlen? Nicht? Also das ist alles ein Wunschdenken, da wird Gott nicht mitmachen. Es bleibt Ursache und Wirkung, Sünde und Tod. Darum ist der physische Tod die Ursache für den geistlichen Tod. Als das erste Menschenpaar fiel und aus dem Paradies vertrieben wurde, ja, da trat der geistliche Tod ein. Und das bedeutet Trennung von Gott. Tod ist immer Trennung. Das, was organisch zusammengehört, wird auseinandergerissen. Das spüren wir beim Tod, wenn also etwa Geist und Leib hier, auch bei Gläubigen, nicht mehr zusammengehören, weil dieser Leib, der äußere Mensch, vergeht und vergehen muss, ist der Todesleib. Darum haben wir also diese beiden Aspekte, Sünde, Tod, leiblicher Tod. Und wer hier nicht im Glauben Jesus Christus annimmt und das Gesetz der Sünde überwunden hat, der wird auch drüben nicht durch den Tod auf einmal im Paradies sein. Und wie viele Moslems werden da wohl enttäuscht werden? Es steht also im Koran immer wieder, nicht, dass Gott für sie als Ziel hat ein herrliches Paradies mit den wunderschönen Strömen. Und die Märtyrer werden versorgt durch etwa 70 Jungfrauen und das sogar bis hin zu erotischen Beziehungen. Es ist ja liebe Geschwister, auch nicht zu verwundern, wenn die jungen Menschen etwa im Nahen Osten, im Gazastreifen, keine Perspektiven haben. Und dann wird ihnen eingebläut, wenn ihr als Märtyrer sterbt, dann kommt ihr direkt ins Paradies. Denn selbst Mohammed hat keine Heilsgewissheit gehabt. Und da unterscheidet sich auch ganz klar das, was wir glauben, im biblischen Sinne von dem, was der Koran bezeugt. Ich will das nochmal so sagen. Jesus Christus, der hat ja den Tod überwunden. Und total. Er hat sein eigenes Leben dahingegeben, sein Blut vergossen für die anderen. Und Mohammed hat das Blut der anderen vergossen und konnte uns nicht erlösen. Bitte, das muss man ganz klar und eindeutig bezeugen. Da liegen die Unterschiede. Die Voraussetzung nun für uns ist, dass wir befreit sind vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und das geschieht durch den Glauben. Wenn Jesus Christus in uns durch seinen Geist wohnt, nach Epheser 3 wohnt er durch den Glauben in unseren Herzen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Dann ist der Todesüberwinder bereits in unserem Leben der, der den inneren neuen Menschen umgestaltet. Und wir sollen, solange wir hier leben, in der Kraft des Auferstandenen leben. Darum bittet Paulus im ersten Gemeindegebet Epheser 1, dass wir geöffnete Augen des Herzens bekommen, den Vater zu erkennen und den, der Jesus Christus aus den Toten erweckt hat. Und die gleiche Kraft, liebe Geschwister, will in uns wirken. Heute ist das nicht gewaltig. Gibt es mehr als das zu wissen, der, der den Tod überwunden hat, der dem Tode die Macht genommen hat, der der Triumphierende ist, er lebt in uns. Darum konnte Paulus sagen, er hat es ja vom Herrn empfangen, nicht, dass er gewiss sei in all den Nöten, Schwierigkeiten, denn der Herr hat ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft, die Kraft des Auferstandenen, ja, ist in dem Schwachen mächtig. Oder wird in Schwachheit vollendet, heißt eigentlich dem Urtext gemäß. So haben wir also erstmal zwei Seiten des Todes besprochen und auch schon angedeutet, wie wir aus diesem Gesetz herauskommen durch Glauben. Ich greife das nachher nochmal auf. Wir müssen aber nun das Dritte auch noch sehen. Die Person, die Macht hat über den Tod und das Totenreich, ist bereits dann am Kreuz auf Golgatha durch Jesus entmachtet worden. Satan ist besiegt, er hat nach Kolosser 2, Vers 15, all diese Mächte zur Schau gestellt, hat sie entwaffnet und hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Das ist eine Tatsache. Und insofern ist seit dem Auferstehungssieg Jesu Christi die Welt, ja, das ganze Universum total anders. Da ist die Entscheidung gefallen. Und da dürfen wir teilhaben an dem Sieg Jesu Christi. Und wer vom Tode zum Leben hindurchgedrungen ist, wer an Jesus Christus glaubt, der kommt nicht mehr in das Gericht. Wir haben also, wenn wir glauben, und ich denke, dass das der größte Teil hier unter uns ist, bereits den Tod überwunden. Wir werden ihn nicht mehr schmecken. Das ist Gewissheit. Sterben, aber da sagt die Bibel mehr, entschlafen, ablegen des äußeren Menschen, ne? Ja, das ist noch hier bei uns drin und das kann manchmal schmerzlich sein. Aber den Tod selbst als Macht, als Trennungsinstanz von Gott werden wir nicht mehr erfahren. Und darum ist eigentlich das Hauptproblem bei uns schon gelöst, liebe Geschwister. Das zu wissen, wir kommen nicht mehr ins Gericht, wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft des Todes. Was geschieht mit diesem Tod? Dieser Tod als Person wird in den Feuersee geworfen. Und das ist dann der vierte Aspekt. Das ist noch einmal eine Gerichtsinstanz Gottes. Zunächst ja gedacht für den Antichristen und für alle oppositionellen Mächte und leider auch die Menschen, deren Namen nicht im Lebensbuch gefunden wurden. Aber ist das nicht etwas Herrliches, liebe Geschwister, zu wissen, dass der letzte Feind, der abgetan sein wird, der Tod ist. Und das ist für mich der zweite Tod auch. Es gibt ja leider, leider unter den Gläubigen nicht allzu viele, die diese herrliche Endzielerwartung haben. Haben Sie sie? Dass der letzte Feind abgetan wird und dass Jesus Christus einen so totalen Triumph erreicht hat, dass es eben keine oppositionelle Macht mehr geben wird. Nicht der Tod wird ewig herrschen. Es wird auch im Koran so schaurig beschrieben, selbst bis dahin, ja, und wenn die Haut abfällt, dann wird eine neue wachsen und dann muss wieder gelitten werden. Also da wird die Höllenqual da ganz schaurig beschrieben. Und das soll der barmherzige Gott sein? Nein, unser Gott sagt, dass die Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. Und wenn der Sohn, und das ist der vollendete Christus dann mit den Gliedern der Gemeinde, ja, dem Vater das ganze All übergibt, dann wird auch selbst der Sohn, dann werden wir alle ihm untertan sein. Und wir werden in ihm so herrlich geborgen sein. Gott wird sein dann alles in allem und in allen. Und dann, liebe Geschwister, geht, das ist meine Meinung, das steht zwar dann nicht mehr in der Bibel drin, aber das können wir andeutungsweise herauslesen, die eigentliche Entwicklung in einer herrlichen neuen Dimension weiter. Es gibt keinen Stillstand bei dem großen Gott. Das statische Moment muss dann dem dynamischen weichen. Ich will diese Stelle nochmal nennen. Offenbarung 20, Vers 14. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und Offenbarung 21, Vers 8. Den Feigen, aber Ungläubigen mit Gräueln, befleckten Mördern und Huren, Zauberern, Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Liebe Geschwister, wir dürfen, wenn wir die herrliche Zielsetzung haben, auch die Gerichte nicht vernachlässigen. Der Bruder Heller hat mal gesagt, halte mal für eine Sekunde deinen Finger in den Flammenmantel einer brennenden Kerze, dann merkst du schon was von Feuergerichten, ne? Ja, die sind ernst zu nehmen. Aber wir dürfen auch bezeugen, Christus hat den Feind überwunden. Satan ist besiegt und wir sind schon versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und die völlige Liebe, sagt Johannes, treibt die Furcht aus. Das ist das einzige Gegenmittel, auch jetzt in dieser schwierigen Situation. Nicht? Und wenn es in Offenbarung 21 heißt, und er wird Tränen von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ja, das ist eine Perspektive, die Johannes hat. Aber Paulus darf noch etwas weitersehen. Es ist so Wunderbares, nicht? Denn Paulus hat das Wort vollendet, sagt er selber im Kolosserbrief, aufs Vollmaß gebracht. Und als er entrückt wurde, da ist er noch über das hinaus entrückt worden, was in der Offenbarung den Thron Gottes bezeugt. Das ist mir innerlich gewiss und die Gemeinde hat auch eine darüber weit hinausgehende Perspektive. Nun darf ich nochmal zurückgreifen auf die Hoffnung derer, die im Alten Testament lebten. Sie haben nicht, weil Jesus Christus den Tod nicht überwunden hat und das Gefängnis, das Totenreich noch nicht gefangen geführt wurde, die Hoffnung haben dürfen wie wir. Selbst der Samuel ist ja nochmal aus diesem Totenreich zitiert worden durch die Hexe von Endor. Und zwar kein verführerischer Geist. Er ist also irgendwie aus so einem Dämmerzustand herausgeholt worden. Und dann heißt es da auch immer wieder, dass die Entschlafenen sich zu den Vätern begeben haben und dort ihre Ruhestätte gefunden haben. Aber als Jesus Christus hinabgestiegen ist in die untersten Örter, da hat er das Gefängnis gefangen geführt. Und in diesem Gefängnis gibt es verschiedene Etagen, auch das hat Bruder Henninger angedeutet. Es gibt da Unterschiede auch im Totenreich. Diejenigen, die als Gläubige entschlafen sind. Das war wohl, habe ich gehört, auch eine Fragestellung gestern Nachmittag. Haben die Gewissheit, was Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Wir sind nicht mehr in einem Totenreich, in dem Sinne. Denn wenn wir ein neues Leben aus Gott haben und die Seele auch ins Leben gezeugt haben, dürfen wir wissen, dass wir da, wo unsere Heimat ist, zugleich sein werden. Wir sind ja jetzt schon dorthin versetzt. Nach Kolosser 2, Vers 10 sind wir schon bereits vervollständigt. Das ist eine ganz andere Basis, die wir haben als die alttestamentlichen Gläubigen. Die haben diese Hoffnung von Ferne gesehen. Ein Abraham, dem wurde zugesagt, dass also in ihm alle Geschlechter gesegnet werden. Und er sah den Tag des Herrn von Ferne. Oder die alttestamentlichen Heiligen, nicht da bezieht man sich auf Zion, haben diese Hoffnung gehabt. Und wir dürfen wissen, schon in ihm zur Fülle gebracht. So etwas Herrliches. Diese Stellung, liebe Geschwister, sollten wir immer wieder einnehmen, sollten uns dessen gewiss sein. Weil Jesus der Todesüberwinder ist, dürfen auch wir mit überwinden. Und er ist der Erstling oder der Erstgeborene aus den Toten, heißt es in Kolosser Kapitel 1. Und wir sind die Erstlinge aus allen Nationen. Vorgezogen. Und es heißt ja auch in 1. Korinther 15, ein jeglicher in seiner Ordnung. Und darum ist es für uns wichtig zu wissen, in welcher Ordnung wir dran sind. Nicht, dass wir Erstlinge sein sollen und nicht erst in zweiter oder dritter Linie drankommen. Das hat uns unser Herr eindeutig durch sein Wort geschenkt. Nun wollen wir noch von dem Text 1. Korinther 13 her und auch, 1. Korinther 15 und auch Römer 8 her uns Mut machen lassen, dass die Stellung, die wir in Christus haben, wir nun auch beziehen dürfen, damit wir gewiss sind, was uns geschenkt ist, auch an Erwartungsgut. Das Glaubensgut dürfen wir jetzt schon nehmen, aber das Erwartungsgut ist für uns so wunderbar. Darum noch auch einige Stellen, die die Überwindung des Todes andeuten. Römer 5, Vers 14, der Tod herrschte von Adam auf bis Mose, selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertreffung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Aber wie dann durch die Übertretung des einen, der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überschwänglichkeit der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen. Durch den einen Jesus Christus. Also wir sollen herrschen in dieser wunderbaren Gewissheit. Und damit diese Überleitung zu 1. Korinther 15. Paulus bezeugt, ich habe das, was ich euch überliefert habe, vom Herrn empfangen, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schrift und begraben wurde, dass er auferweckt wurde am dritten Tage nach den Schriften, dass er Kephas erschienen ist, dann den Zwölfen, dann 500 auf einmal, dann den Aposteln Jakobus und den anderen und am letzten gleichsam einer unzeitigen Geburt erschien er auch mir, also dem Paulus. Es hat mal jemand gesagt, die Auferweckung Jesu aus den Toten ist eins der am besten bezeugten historischen Ereignisse in der Antike. Wenn Hunderte auf einmal ihn gesehen haben, waren die alle irgendwie benebelt? War das eine Halluzination? Nein. Seine Tatsache. Und wenn ein Theologieprofessor in Göttingen bezeugt, das Grab war nicht leer, dann ist das eben purer Unglaube. Aber dass so ein Mann Theologie lehren darf, das ist das Schlimme. Was sagt denn Paulus, wenn wir nicht an den Auferstandenen glauben? Dann sind wir die erbärmlichsten unter allen Menschen. Auf der einen Seite dürfen wir dann nicht diese Welt genießen, hab mich lieb die Welt, gehen den schmalen Weg des Glaubens und dann keine lebendige Hoffnung? Nein. Das dürfen wir bezeugen. Jesus Christus lebt in uns. Jesus Christus ist auferweckt. Als ich noch im Dienst war und in meinem Seminar wurden auch Religionsreferendare ausgebildet, da bekamen wir immer Informationsschriften von dem Pädagogisch-Theologischen Institut dort in Hessen. Und dann hieß es, wir sollten den Schülern, und meine Referendare sollten das den Schülern so vermitteln, so wie Albert Schweitzer heute noch durch seine Worte und Werke unter uns lebt, der ist Ihnen ja ein Begriff, nicht? Er hat vieles wirklich auch aus christlicher Nächstenliebe herausgetan, in Lambaren, in Afrika. So sollen wir das auch mit Jesus bezeugen. Also irgendwie lebt er durch seine Worte und Taten unter uns, mehr nicht. Nein. Wir haben die Botschaft, Christus lebt in uns. Und ich habe, als ich mit meinem Seminarleiter mal in ein Seminar, der in einem Seminar war, das sich mit Religionsfragen befasste, da habe ich ihnen gesagt, es gibt nur die Alternative. Der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, der ist entweder der größte Betrüger, dann brauchen wir überhaupt nicht zu glauben, oder das stimmt und dann muss das Konsequenzen haben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er hat dann auch gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht nur, dass er an eine Auferstehung irgendwie im geistlich-geistlichen Sinne glaubt, sondern er ist in Person die Auferstehung. Das bezeugt uns Paulus. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Und wie sie in Adam alle sterben, werden sie in Christus alle, nur ein paar Gläubige, steht da alle, alle lebendig gemacht werden. Und in ihm heißt dann, dass sie auch teilhaben an seinem Leben. Da steht nicht durch ihn. Nein, in ihm. Ein jeder aber, und das habe ich schon zitiert, in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, sodann die, die des Christus sind bei seiner Ankunft. Dann erst später das Ende. Hier pauschalisiert Paulus auch etwas. Und noch einmal die Stelle, der letzte Feind, der abgetan wird, ist der Tod. Also nochmal, die Person des Todes wird in den Feuersee geworfen, aber auch der zweite Tod ist ja der allerletzte Feind. Nicht Satan, der Tod wird abgetan sein. Denn auch Satan wird in den Feuersee geworfen. Das sind die göttlichen Perspektiven. Darum kann es schon im Alten Testament heißen, Jesaja 25, Vers 8, den Tod verschlingt er auf ewig. Ja, das ist schon ein Lichtblick auch im Alten Testament. Aber es muss auch dann die Konsequenz haben, was Paulus in den nächsten Versen bezeugt. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? 1. Korinther 15, Vers 55. Und wir dürfen bezeugen, Vers 57, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat und diesen Sieg uns ständig schenkt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest unbeweglich. Nehmt immer mehr zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Das ist dann die Konsequenz. Wir können das, was Christus erworben hat, nicht nochmal durch eigene Leistung gewinnen. Aber wir sollen in ihm gewurzelt und gegründet sein. Das, was er uns erworben hat, sollen wir behalten. Das Feld, das Terrain. Epheser Kapitel 6 von Vers 10 an. Dass wir an diesem bösen Tag und in dem Leben wir Widerstand leisten dürfen. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Das ist so wunderbar. Und ich habe vor Jahrzehnten hier an dieser Stelle mit der Bertha Isselmann, einige kennen den Namen noch vielleicht, ja, eine Missionarin in der Südosteuropa-Mission, habe ich einige Dienste getan, hat sie hier bezeugt, das Licht der Gerechten brennt fröhlich, ja, und die Burg meines Vaters, wenn sie auch in dem Gelände des Feindes steht, ist uneinnehmbar. Und sie hat immer wieder diesen herrlichen Triumph bezeugt. und hat es auch dargestellt, jetzt im Blick auf das, was uns gehört. Da sitzt sie im Zug. Vielleicht kennen einige die Geschichte, ja. Der Zug fährt durch eine schöne Landschaft und dann sagt sie den Mitreisenden, das gehört alles meinem Vater. Normal, alles gehört meinem Vater. Und die gucken, oh, was mag denn das für eine Baronin sein? Und dann haben sie dann beim dritten Mal, als er sagte, wie heißen Sie denn? Ja. Dann hat sie nur ihren bürgerlichen Namen genannt und hat dann evangelisiert. Weil sie davon überzeugt war, der Herr ist der, der den Triumph gewonnen hat. Gott aber sei Dank, der uns diesen Sieg gibt. Und nach 2. Korinther 2, Vers 14 sind wir bereits alle Zeit in seinem Triumphzug mitgeführt. Als Überwundene, aber nun auch als die, die mit in seinem Triumphwagen einhergeführt werden. Das ist ein Bild aus der Antike, das Paulus benutzt, wenn der siegreiche Feldherr aus der Schlacht heimkehrt, und dann gab es immer eine Triumphfeier. Der Feldherr stand in dem Siegeswagen. Die Feinde wurden mitgeführt. Das wird Gott auch einmal tun. Aber wir dürfen bereits als Überwundene in diesem Siegeswagen stehen. Und da möchte ich noch einige Stellen nennen, die uns der Apostel Paulus immer wieder vor Augen führt. Und ich denke, ihr lieben Geschwister, es gibt kaum eine herrlichere Botschaft als die, die da von dem erhöhten Christus uns geschenkt ist. Denn da ist der Paulus sein Diener. Und er spricht von Geheimnissen und wir sollen auch Verwalter dieser Geheimnisse sein. Nämlich, dass Christus der Erstling aus den Toten ist. Er ist das A und ist das O. Er ist der Versöhner des ganzen Alls. Und für uns ist er das Haupt der Gemeinde. Also für uns ist er nicht der König. Das wird er für Israel sein. Nicht? Da dürfen wir auch differenzieren. Ein König hat Untertanen. Aber wir dürfen mit ihm herrschen und regieren, vorausgesetzt, dass wir hier uns mit seinem Tod identifizieren und mit seiner Auferstehungskraft. Wunderbar, dass er bereits den Tod überwunden hat, dass er uns den Sieg geschenkt hat. Er kann ja ausrufen dann, der Paulus, wo ist denn, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Gott sei aber gedankt. Und dieses Aber bedeutet immer wieder den herrlichen Gegensatz hin zur Verherrlichung Gottes. Und dann spricht er von einem Geheimnis. 1. Korinther 15, Vers 51. Es gibt ja mehrere Geheimnisse. Das entscheidende Geheimnis ist Christus in uns, verkündigt auch unter den Nationen. Das war bis dahin den Gläubigen, vor allen Dingen aus Israel, verborgen. Das Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, aber alle verwandelt werden. Es gab ja Unruhe in den ersten Gemeinden, als etliche starben, weil sie eine lebendige Erwartung schon des wiederkommenden Herrn hatten. Aber es war dann Paulus klar, dass der Herr noch nicht wiederkommt, sondern dass doch noch eine längere Zeitspanne bis zu seiner Wiederkunft dazwischen liegt. Es gibt also einmal eine Generation, und dazu möchte natürlich auch jeder gern gehören, die nicht entkleidet wird, hier betrifft das nur die Gläubigen, sondern überkleidet wird. Entkleidet heißt, den äußeren Menschen ablegen wie ein Kleid. Aber das ist ja auch ein Bild, was schon die Todesüberwindung andeutet. Ich habe vorhin gesagt, wir haben bereits, weil Christus den Tod überwunden hat, Anteil an seinem Leben und wir stehen unter dem Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus, wenn wir nach dieser neuen geistlichen Gesetzmäßigkeit wandeln. Und dann heißt es da, plötzlich in einem Augenblick übersetzen einige im Nu, das ist en atomo, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen, die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Das Verwesliche muss anziehen Unverweslichkeit und diese Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit. Das ist das Ziel. Ein verwandelter, neuer Leib, ein Geistleib. Das steht auch in Philipper 3. Nicht, wenn unser Bürgertum dort oben ist, dann erwarten wir von dort den wiederkommenden Herrn, der den Leib der Niedrigkeit verwandeln wird. Und wohl denen, die das einmal erleben dürfen, ich bin der Meinung, es wird ja immer auch hier diskutiert, dürfen wir jetzt schon den wiederkommenden Herrn erwarten oder müssen wir erst durch die große Trübsal? Ich sage Ihnen nein, weil die letzte 70. Jahrwoche, das ist das Thema der Offenbarung, primär mit dem Gericht an Israel zu tun hat und den Gerichten an der Völkerwelt. Und wenn wir bereits nach 1. Thessalonicher 5, Vers 9 aus diesem Zorn herausgenommen sind, wir sind nicht gesetzt zum Zorn. Und der Zorn hat seinen Höhepunkt in den zorneschalen Gerichten, in der letzten Hälfte der 70. Jahrwoche. Dann ist diese Art der Leiden nicht für die Gemeinde bestimmt. Und darum sollen wir, das steht auch in 1. Thessalonicher 5, anziehen, erstens den Panzer des Glaubens und der Liebe und den Helm zur Errettung droben. Das ist nicht die Errettung aus dieser bösen Welt, sondern es ist diese Errettung vor den großen Gerichten, vor der Stunde der Versuchung. Denn das wird noch einmal schlimm sein, was da sich auf dieser Erde abspielt, liebe Geschwister. Aber wir dürfen auch wissen, so wie die Bewohner in Sodom und Gomorra in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Diejenigen, die sich herausretten ließen und die anderen, die leider durch Gottes Gericht umkamen. So wird es auch am Ende sein. Jesus sagt ja nicht, dass die Zeiten sein werden, wie damals zu Lots Zeiten und zur Zeit Sodom und Gomorras und den Gerichten. Und wir sind nicht gesetzt zum Zorn oder zu den Gerichten, wenn wir uns hier haben durchrichten lassen. Darum nochmal, mitgekreuzigt, mitbegraben, mit auferweckt und jetzt schon versetzt in die himmlischen Örter. Da ist unsere eigentliche Heimat, unsere Wohnung. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Und dann heißt es, wenn er geoffenbart wird, in Vers 4, Kolosser 3, Vers 4, werden wir mitgeoffenbart werden. Nicht, das ist ein anderes Erscheinen als das Erscheinen Jesu in Macht und Herrlichkeit. Das geschieht am Ende dieses bösen Äons zur Aufrichtung des Reiches oder wenn der Herr dann, wie es die 12 Apostel gesehen haben, ist gen Himmel gerückt, in einer Wolke verhüllt, da heißt es von dem Engel, so wird er wiederkommen. Auf den Ölberg, das steht dann in Sacharja 14. Liebe Geschwister, wir müssen hier, und das tue ich nach wie vor, differenzieren. Das Heil ist uns allen gleich, auch mit denen aus Israel. Und darum frage ich auch immer, an wen sind die Briefe gerichtet? Jakobus an die 12 Stämme oder auch an die Hebräer. Ne? Da gibt es eine Differenzierung für mich. Weil die Gemeinde erwählt aus den Nationen das Geheimnis darstellt. Und darum spricht hier Paulus, ich komme nochmal auf diesen Text zurück, vom Entschlafen und nicht mehr vom Tod und von dem schlimmen Sterben. Sicher kann das äußerlich Nöte mitbringen. Aber ich sage nochmal, wenn wir die Siegesposition in Christus bereits beziehen, im Gesetz des Geistes und des Lebens wandeln, dann haben wir den Triumph und können mit Paulus ausrufen, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Und der Stachel ist die Sünde. Nicht? Und das Totenreich hat es damit zu tun. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat und ständig gibt durch Jesus Christus. Das ist unsere herrliche Perspektive. Darauf dürfen wir uns freuen. Und ich bin dankbar, liebe Geschwister, dass wir hier diese Botschaft hören dürfen. Leider hören Sie es in vielen Kreisen nicht mehr. Wir hatten jetzt bei uns, ich bin auch noch in einer örtlichen Gemeinde da, innerhalb einer Landeskirchengemeinschaft, einen renommierten Theologen, gläubigen, neutestamentlichen Theologen, als der über Endzeit-Dinge sprechen sollte, das Thema war ihm vorgegeben, sagt er, das war alles schon da. Letzte Stunde war schon zur Zeit der Apostel, ja, das stimmt, aber es gibt nicht nur eine Endzeit im weiteren Sinne, sondern auch im engeren Sinne und es gibt dann eine Letztzeit. Wir sollen auf Zeichen achten und bei Paulus geht es um die Innenlinie, Er spricht vom Verfall, von der Verführung. Und da müssen wir auch Acht geben, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Da geht es nicht um Errettung, sondern um das Ziel der Berufung, um den Kampfpreis, den Stephanus nach Philipper 3. Dass wir dem nachjagen. Und darum müssen wir auch die Zielsetzung kennen. Und dann dürfen wir auch nicht die Aufgabe von Bräutigam und Braut vermengen. Nicht? So sehr sie durch die Hochzeit nachher eins werden und dann noch weitere Kinder gezeugt werden. Aber eine Frau hat immer noch eine andere Aufgabe als der Mann. Und heute wird das ja auch alles durcheinander gewürfelt. Nicht? Frauen nehmen immer mehr die Position der Männer ein und die Männer sind keine Häupter mehr. Liebe Geschwister, hier darf ich das sagen. Klare Position, Orientierung auf das Ziel hin, damit wir das wissen, dass wir auch die Ermahnung beherzigen, lasst euch eben dieses Ziel nicht verrücken, aus den Augen vertreiben. In ihm haben wir die Herrlichkeit. Und ich sage nochmal, Gott sei Dank, der uns diesen Sieg geschenkt hat. Wir dürfen jetzt schon dort oben leben und dürfen erwarten, dass unser Herr bald kommt. Und insofern, was ich am Anfang sagte, ist die Zeit seit dem 11. September auch schon wieder anders. Nicht? Diese Globalisierung überall bedeutet, dass wir uns als Gemeinde auf der Grundlage der Erlösung des Heils und der 7 Punkte, wie sie Paulus beschreibt, beziehen. Nicht? Ein Gott und Vater, ein Leib, denn die Gemeinde, der Leib ist dem Vater zugestimmt. Ein Glaube, eine Hoffnung und eine Taufe und ein Geist, das ist die Geistestaufe. Und die haben wir erfahren, wenn wir durch einen Geist zu einem Leibe getauft sind. Das ist unsere Grundlage. Und lasst euch nicht hin und her bewegen von allerlei Winterlehre. Ja, Winterlehre gibt's mächtig in dieser Zeit. Viele unnüchterne Dinge, keine klare Botschaft. Und die dürfen wir hier Gott sei Dank verkündigen. Nehmt das auch mit nach Hause, ihr lieben Geschwister, und lebt es aber aus im Geiste der Liebe und der Wahrheit. Nicht überheblich. Das kann leider auch geschehen. Was wir haben und so weiter, und dann werden alle anderen niedergemacht. Nein, wir sollen mittragen, dass noch andere gewonnen werden. Aber wir wollen auch nicht abweichen von der Wahrheit. Und das schenke Gott uns. Sag noch einmal, Gott sei Dank, der uns den Sieg über Sünde und Tod geschenkt hat. Nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern unter dem Gesetz des Geistes und des Lebens. Wir stehen unter irgendeinem Gesetz. Und das Letzte bietet die herrliche Freiheit. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft, die wir glauben dürfen? Amen. Ja, wir wollen noch beten. Ja, du treuer Gott und Vater, nimm von Herzen Dank, dass wir diese herrliche Botschaft der Todesüberwindung durch unser Haupt erfahren dürfen. Dass du uns erlöst hast, frei gemacht hast. Dass wir eine Perspektive haben, unseren Blick nach droben richten dürfen. Ja, auch bei all dem Schlimmen, was in dieser Welt passiert, du hast uns bereits herausgenommen. Und darum haben wir eine lebendige Hoffnung, eine Erwartung auf den wiederkommenden Herrn. Und wir danken dir, dass wir das wissen dürfen, dass du deine Gemeinde bald vollendest und dass sie als Erstling, als Sohn dann auch Garant dafür ist, dass einmal die ganze Schöpfung zur herrlichen Freiheit der Söhne Gottes herangeführt wird. Ehre sei deinem Namen. Amen. Amen.